Domradio. Blick in die Bibel.
Woche für Woche schauen wir auf eine Textstelle und haben Expertinnen und Experten zum Gespräch eingeladen. Gemeinsam gucken wir, welche Botschaft dieser alte Text für uns heute hat. Ich bin Jan Hendrik, schön, dass ihr dabei seid. Von Kindheit an gehörte der sonntägliche Gottesdienstbesuch selbstverständlich zu seinem Leben und schon früh hatte er den Wunsch, Pastor zu werden. Thomas Steinke ist in dieser Woche unser Gesprächspartner. Heute arbeitet er als Referent in der evangelischen Agentur der Hannoverschen Landeskirche. Herr Steinke, ich grüße Sie recht herzlich.
Ja, hallo.
Schauen wir mal auf Ihre Biografie. Sie haben mir geschrieben, dass Sie nach dem Abitur dann Zweifel hatten an Ihrem Wunsch, Pastor zu werden. Warum?
Erstmal ist es wahrscheinlich relativ natürlich, dass, wenn dann die Entscheidung ansteht, doch nochmal neue Fragen auftauchen. Und als Kind war natürlich dieser Wunsch, Pastor zu werden, schon ein ziemlich dominanter, aber nicht der einzige, wie das so als Kind so ist. Wenn man dann unterwegs ist mit dem Zug, dann will man Lokführer werden. Und wenn man in der Bäckerei steht, will man Bäcker werden oder so. Und wenn gebaut wird, dann will man Maurer werden. Aber dieser Wunsch war schon der dominantere. Und dann wurde mir aber schon klar, dass natürlich das, was nach außen sichtbar wurde in dem Dienst eines Pfarrers, was ich so kennenlernte durch Gottesdienste, nicht alles ist. Und deshalb war nochmal so neu die Frage, ist es wirklich das, was dir entspricht, was zu deiner Persönlichkeit passt? Oder gibt es da auch Anteile, wo du dann nachher denkst, das ist doch nicht das, wofür ich eigentlich eintreten kann oder was ich ausfüllen kann? Und dafür war das dann wichtig, nochmal so eine Phase zu haben, das ernsthaft zu prüfen.
Und dann kam ja Ihr Zivildienst und da sind Sie dann nochmal bestärkt worden.
Genau, das war wirklich eine bewusste Entscheidung, den Zivildienst in einer Kirchengemeinde zu machen. Dort bin ich dann auch schon im Rheinland gewesen, in St. Augustin bei Bonn. Also war schon das Ziel, nochmal die Heimatgemeinde zu verlassen und einen anderen Kontext kennenzulernen. Und das war wirklich ein großer Glücksfall für mich, weil ich mit dem dortigen Pfarrer sehr viele intensive Gespräche hatte und so sehr viele verschiedene Facetten von Gemeindearbeit kennenlernen konnte. Und das hat mir sehr geholfen und mich bestärkt dann darin, diesen Weg einzuschlagen.
Ja, und dann haben Sie nach Ihrem Studium dann schließlich als Pfarrer in einigen Gemeinden gewirkt, auch als Superintendent, also in leitender Funktion. Wie kam es denn dann zum Wechsel von der Gemeinde zur Landeskirche, wo Sie heute als Referent tätig sind?
Genau, Superintendent bin ich nicht gewesen, aber stellvertretender Superintendent und habe kommissarisch dann auch mal einen Kirchenkreis geleitet, genau. Dieser Wechsel ergab sich dann einfach nach 20 Jahren Gemeindedienst auch nochmal so ein Interesse, den Horizont noch mehr zu weiten, beziehungsweise ein Themenfeld, was mich schon immer wirklich sehr intensiv beschäftigt hat, die Frage nämlich nach Kirchenentwicklung und vor allem missionaler Kirchenentwicklung, also die Frage, wie wirkt Kirche über interne Zirkel und Kreise hinaus? Und wie sind wir wirklich verbunden mit Menschen, die nicht von sich aus so ohne weiteres anknüpfen können an unsere traditionellen Formate? Das hat mich schon sehr beschäftigt in den Gemeinden, wo ich war. Könnte man sagen, brummte das Leben. Ich hatte das Glück, mit vielen engagierten, auch ehrenamtlichen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Und trotzdem war es so, dass wir bestimmte Gesamttrends genauso bei uns bemerkt haben, dass Menschen nicht mehr so ohne weiteres die Angebote annehmen. Und das war für mich diese Frage, wie kommen wir neu in Kontakt mit den Menschen? Wie können wir das Evangelium mit anderen teilen? Und so war zunächst mal eine Stelle in zwei Kirchenkreisen zu diesem Thema Gemeindeinnovation dran. Und dann bin ich in die Landeskirche gewechselt, um dieses Thema weiter zu bearbeiten mit einem Team gemeinsam. Das ist auch für mich nochmal etwas anderes, als alleine diese Dinge zu bewegen oder gemeinsam mit einem Team für die ganze Landeskirche zu werden.
Und Ihre Erfahrung aus der Gemeindearbeit, die kommt Ihnen in der jetzigen Position zugute?
Auf jeden Fall. Also weil wir ja sehr viel auch mit Gemeinden und auf anderen Ebenen in den Regionen und Kirchenkreisen mit Kolleginnen und Kollegen oder Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, ist mir das ja direkt aus der eigenen Erfahrung bekannt. Die Herausforderungen oder die Fragen und Freuden auch, die Erfolge direkt von der Basis, das ist nicht sehr weit weg.
Herausfordernd ist auch der heutige Evangeliumstext, ein letztes Mal in dieser Woche aus dem Markus-Evangelium. Wir sind im 8. Kapitel, die Verse 14 bis 21. Jesus knöpft sich seine Jünger vor.
Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit hatten die Jünger vergessen, Brote mitzunehmen. Nur ein einziges hatten sie im Boot dabei. Und Jesus warnte sie: Gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie aber machten sich Gedanken, weil sie keine Brote bei sich hatten. Als er das merkte, sagte er zu ihnen: Was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr keine Brote habt? Begreift, Und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verstockt? Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen und keine Ohren, um zu hören? Erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote für die 5000 brach? Wie viele Körbe voll Brotstücke habt ihr da aufgehoben? Sie antworteten ihm, 12. Und als ich die 7 Brote für die 4000 brach, wie viele Körbe voll habt ihr da aufgehoben? Sie antworteten, 7. Da sagte er zu ihnen, versteht ihr immer noch nicht?
Ein Text aus dem Markus-Evangelium, 8. Kapitel, die Verse 14 bis 21. Ja, Jesus spricht mit seinen Jüngern und wirft ihnen ja Begriffsstutzigkeit vor. Meint er denn, er wolle das eine Brot, das die Jünger bei sich haben, nun auch vermehren?
Das glaube ich eher nicht, sondern ich verstehe seine Verwunderung so, dass es so wie öfter auch in den Evangelien der Fall ist, dass die Jünger ihn wirklich missverstehen und er wundert sich darüber. Weil sie offensichtlich nur so ein wortwörtliches Verständnis davon haben. Wenn er vom Sauerteig der Pharisäer und des Herodes spricht, dann denkt er nicht direkt ans Brot. Das meinen dann vielleicht die Jünger. Aber er redet vom Sauerteig in Anknüpfung auch an den gestrigen Abschnitt. Im Neuen Testament, im Judentum, ist der Sauerteig ein stehendes Bild für das Böse im Menschen, wo ein kleiner Teil reicht, um den ganzen Menschen dann von innen auch zu verderben. Es beginnt klein und hier spricht er in diesem Zusammenhang auch von Heuchelei, also von ernst gemeinter Frömmigkeit, aber die doch letztendlich an Gott vorbeigeht. Und damit macht er deutlich, dass es um was anderes und um mehr geht, als nur, dass der leibliche Hunger gestillt wird. Also gleichzeitig sagt er, dass die übrigen Körbe bei der Speisung der vielen ihnen ja doch auch gezeigt haben müssten, dass Jesus das nicht egal ist, dass er also auch Menschen versorgt.
Sie sagten jetzt gerade, der Sauerteig, also hier, klar, negativ, weil Sauerteig der Pharisäer, des Herodes, was sozusagen das Ganze durchsäuert. Es gibt ja doch auch andere Stellen, da ist der Sauerteig ja doch eher was Positives, ne? Also praktisch, er bezeichnet ja seine Jünger als Sauerteig. Oder beziehungsweise Genau. Wir verstehen uns ja manchmal auch so, dass wir sozusagen die Welt durchdringen, also auch im positiven Sinne.
Genau, das gibt es auch, das positive Bild, dass das Kleine aus dem Kleinen etwas Großes werden kann im Zusammenhang mit dem Reich Gottes, das wächst, taucht es immer wieder ja auch auf bei Jesus, bei den Gleichnissen mit dem kleinen Senfkorn, das ganz groß wird, ähnlich wie mit dem Sauerteig, das den ganzen Teig durchsäuert. Ja.
Aber wenn Jesus jetzt zu den Jüngern sagt, was macht ihr euch die Gedanken, dass ihr keine Brote habt? Was heißt denn das jetzt für uns heute, dass wir uns um nichts sorgen müssen und jetzt in Anlehnung an die Brotvermehrung auch irgendwie wird es schon reichen? Was ist so die Quintessenz für uns heute?
Sich um gar nichts mehr sorgen zu müssen, das wäre, glaube ich, zu einfach. Und auch da würden wir Jesus missverstehen aus meiner Sicht. Ich finde ganz schön die Unterscheidung, die es im Englischen gibt im Zusammenhang mit Sorge. Da heißt es im Englischen einerseits to take care of und andererseits gibt es das Wort sorrow. Und das macht 2 Aspekte für mich deutlich, die ich ganz wichtig finde zu unterscheiden. To take care of heißt sich kümmern, sich sorgen, auch Fürsorge betreiben, also sich um andere kümmern, fürsorglich sein. Und der andere Begriff sorrow, der trifft wohl mehr das, was wir so landläufig auch mit Sorge meinen. Also sich ernsthaft Sorgen machen, sich ängstigen vielleicht auch und ganz kummervoll sein, vielleicht sogar sich zersorgen. Und das ist das, glaube ich, was Jesus ablehnt und meint, was nicht nötig ist, was auch oft nicht hilfreich ist. Aber ich würde sagen, er wendet sich nicht gegen eine sinnvolle Fürsorge und Vorsorge. Das ist nicht ausgeschlossen und, glaube ich, ist von Jesus nicht gemeint, dass wir einfach die Hände in den Schoß legen.
Also Fürsorgen statt Zersorgen. Die Gedanken von Thomas Steinke zum heutigen Evangelium. Morgen wechseln wir dann nicht nur die liturgische Farbe von grün nach violett. Wir schauen dann auch ins Evangelium, wo die linke Hand nicht wissen soll, was die rechte tut. Herr Steinke, ganz herzlichen Dank für heute und bis morgen dann.
Bis dann.
Der Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier auf domradio.de.